SWR 2 Tandem.
In der Roten Armee kämpften während des Zweiten Weltkrieges mehr Frauen als in jeder anderen Armee der Welt. 1 Million sollen es gewesen sein. Irina Rakobolskaja war eine von ihnen. Sie gehörte zum 46. Fliegerregiment, das einmalig war, denn es bestand nur aus jungen Frauen. Autorin Antje Leetz hat Irina Rakobolskaja im letzten Frühjahr in Moskau besucht. Hören Sie ihr Feature, die russischen Nachthexen.
Als der Krieg zu Ende war, schickten die Bewohner eines Dorfes aus dem Süden Russlands folgenden Brief an die Zeitung. Bitte helft uns. Zu Kriegsanfang wurde über uns ein kleines Flugzeug abgeschossen. Wir zogen 2 tote Mädchen aus den Trümmern und beerdigten sie in unserem Dorf. Ihre Namen sind uns unbekannt. Deshalb bitten wir euch, eine Anzeige abzudrucken, damit die Eltern wissen, wo ihre Kinder begraben sind. Die Zeitung leitete diesen Brief an uns weiter. Wir fuhren ins Dorf, das Grab wurde geöffnet und wir fanden dort 2 unserer Mädchen, verbrannt.
Es ist der Juni des Jahres 1941. Das Wochenende verspricht sommerlich warm zu werden. Die Moskauer fahren ins Grüne. Nichts deutet auf die Tragödie hin, die am nächsten Tag über das Land hereinbrechen wird. Die 20-jährige Physikstudentin Irina Rakobolskaja hat gerade ihre letzte Prüfung abgelegt und freut sich auf die Semesterferien.
Achtung, Achtung! Hier spricht Moskau. Eine außerordentliche Mitteilung der sowjetischen Regierung. Bürger und Bürgerinnen der Sowjetunion. Heute, am 22. Juni um 4 Uhr morgens, haben deutsche Truppen ohne Kriegserklärung unser Land überfallen.
Die Nachricht vom Kriegsausbruch trifft Irina wie alle anderen Bürger der Sowjetunion völlig unerwartet. Über Nacht ändert sich ihr Leben.
Plötzlich standen die faschistischen Truppen schon vor Moskau. Wie konnte ich da noch an Studieren denken? An Physik? Wie viele andere Mädchen stürmte auch ich ins Zentralkomitee des Komsomol, der kommunistischen Jugendorganisation.
Die heute 96-Jährige hat schon alles sorgfältig vorbereitet, was sie mir zeigen will. Mit zitternden Händen holt sie aus einer Plastikhülle ein vergilbtes Leporello. Sie faltet es vorsichtig auf, um es bloß nicht zu zerreißen. Ich sehe kleine, lustige Zeichnungen aus dem Leben der Kriegsjahre, fast wie ein Comicheft.
Diese Wandzeitung ist 72 Jahre alt. Hier sehen Sie, wie wir im Zentralkomitee des Komsomol auf Knien flehen. Nehmt uns um Himmels Willen in die Armee auf. Das ist das Original, das gebe ich nicht her. Blutjunge Mädchen, vor 72 Jahren, noch nicht erwachsen. Sie waren nicht verpflichtet, in den Krieg zu ziehen, aber sie wollten es.
Als ich ihr am Telefon sagte, dass ich sie gern besuchen wolle, hatte sie mir mit strenger Stimme geantwortet, sie können gern kommen, aber vorher lesen Sie mein Buch, sonst wissen Sie ja gar nicht, worum es geht. Ich fand es im russischen Internet unter dem Titel »Man nannte uns Nachthexen« und las die ganze Nacht hindurch. Ich wusste, dass während des Zweiten Weltkriegs viele junge russische Frauen an der Front kämpften. 1 Million, mehr als in jeder anderen Armee der Welt. Aber ein ganzes Fliegerregiment, das nur aus jungen Frauen zwischen 17 und 22 Jahren bestand, Irina zeigt mir Fotos aus ihrem Buch. Durch Schnee bin ich zu ihr auf die Moskauer Sperlingsberge gestapft. Es ist Frühling, aber noch ziemlich kalt. Relativ privilegiert wohnt Irina im Professorenflügel des Hauptgebäudes der Universität. Sie sitzt aufrecht an ihrem großen, gediegenen Schreibtisch. Die kurzgeschnittenen Haare lassen sie jünger erscheinen als 96. Eine dicke Wolljacke wärmt ihre Schultern. Auf der linken Brust sehe ich einen kleinen Orden. Ihre Augen sind fast blind. Im Zimmer ist es kalt. Die Zentralheizung funktioniert nicht.
Fassen Sie doch mal die Heizung an. Wird sie warm? Ich höre, dass was plätschert. Aber ob das Heizungswasser ist oder was anderes?
Sie lacht. Die Kälte scheint ihr nichts auszumachen.
Als der Krieg begann, stellten die Mädchen einen Antrag. Sie wollten unbedingt an die Front, aber sie wurden abgewiesen. Da hatte Maria Raskova, eine 30-jährige Pilotin, eine kühne Idee. Vielleicht werden wir nicht in die Armee aufgenommen, weil wir die Männer nur auf andere Gedanken bringen. Also wollen wir ein Fliegerregiment schaffen, das nur aus Frauen besteht. Das Wehrkomitee entgegnete ihr, dass es so etwas auf der ganzen Welt noch nie gegeben hätte. Da hatte sich das Wehrkomitee allerdings verrechnet. Denn auf der ganzen Welt gab es auch nicht so eine hartnäckige Pilotin wie die Raskova. Sie hatte eine kleine Hand und die schloss sie zur Faust und haute auf den Tisch und sagte, eine Frau kann alles.
So entstand schließlich, auf Regierungsbefehl, das 46. Fliegerregiment, das vom Piloten bis zum Mechaniker, vom Navigator bis zum Waffenmeister nur aus jungen Frauen bestand. Eine weibliche Bezeichnung für die Tätigkeiten gab es in der russischen Sprache nicht. Etwa 100 Frauen meldeten sich freiwillig. Sie wurden in die Fliegerschule nach Engels gebracht, eine kleine Stadt an der Wolga, 850 Kilometer südöstlich von Moskau.
Das Erste, was wir in Engels zu hören bekamen, war, alle Mädchen sollen einen jungen Haarschnitt bekommen. Bis heute trage ich die Haare kurz. Der Friseur fiel fast in Ohnmacht, um Gottes Willen. Ich soll ihnen die Zöpfe, die langen Haare abschneiden? Aber wir entgegneten einstimmig, abschneiden. Der Friseur fügte sich in sein Schicksal. Kurze Zeit später war der Fußboden bedeckt mit blonden, schwarzen und braunen Haaren. Und er jammerte. Hier auf dem Bild sehen Sie, in was für hübsche, mutige Jungs sich die Studentinnen der Lomonossow-Universität verwandelt haben.
Irina nimmt ein Flugzeugmodell vom Schreibtisch und gibt es mir. So hat die PO2 ausgesehen. Unser Flugzeug, sagt sie. Ganz klein war es. Mit dieser PO2 flogen sie den ganzen Krieg hindurch ihre Angriffe. Auf die Flügel und auf den Rumpf war ein roter Sowjetstern aufgemalt.
Das Flugzeug hatte zwei offene Kabinen. Vorn saß der Pilot und in der hinteren Kabine der Navigator. Sie hatten kein Dach überm Kopf, keinerlei Schutz, keinen Funk, keinen Fallschirm wegen des Gewichts. Das Flugzeug war aus Holz. Es konnte auf einer Waldlichtung landen, auf einer Dorfstraße, auf dem Feld. Es war sehr leicht.
Solche kleinen Doppeldecker aus Holz sollten im Krieg 3000 Tonnen todbringende Bomben abgeworfen haben?
Es stellte sich heraus, dass dieses Flugzeug im Krieg sehr praktisch war. Es konnte an jedem Ort starten und landen. Es flog sehr langsam und leise. Die Höchstgeschwindigkeit war 100 Kilometer pro Stunde. Es konnte niedrig fliegen. Wenn der Pilot den Motor abstellte, segelte es langsam und unhörbar wie ein Fallschirm herab bis zum Ziel.
Eine Szene aus einem patriotischen Spielfilm über das Fliegerregiment. Wie das kleine Wunderflugzeug bei den Deutschen Panik auslöst. Wie sie rufen, die Nachthexen sind wieder in der Luft und es einfach nicht erwischen können.
Sie konnten uns nicht sehen. Wir flogen ja ohne Scheinwerfer im Dunkeln. In einem winzigen, leisen Flugzeug, langsam in niedriger Höhe. Ein einzelnes kleines Flugzeug, das niemand sehen kann. Deswegen nannten uns die Deutschen Nachthexen.
17 Brücken, 9 Eisenbahnzüge, 26 Munitions- und Treibstofflager, 176 LKW und 86 Feuerstellungen zerstörten die Pilotinnen. Aber das Flugzeug hatte einen großen Nachteil, der 14 Fliegerinnen zum Verhängnis wurde.
Man brauchte nur ein Streichholz dran zu halten und schon brannte es. Zusammen mit der Besatzung. Es gab ja keinen Fallschirm. Und so verbrannten Pilot und Navigator zusammen mit dem Flugzeug. Und wir mussten zusehen, wie eine brennende Säule vom Himmel fiel.
Irina erzählt das alles eher lakonisch. Aber ich spüre, dass die Tragödie des Krieges ihr tief in den Knochen sitzt. Ihr ganzes Leben scheint von diesen 4 Jahren bestimmt zu sein. Im Zimmer erinnert alles an die Kriegszeit. Überall hängen Fotos von ihren Gefährtinnen.
Als wir an die Front kamen, beherrschten wir vieles noch nicht. Zum Beispiel den feindlichen Scheinwerfern zu entgehen. Das hatte man uns nicht beigebracht. Da schickten sie uns Männer, die uns das zeigen sollten. Aber wir weigerten uns strikt, von Männern etwas anzunehmen, denn sie machten sich über uns lustig. Wir seien ein Weiberregiment, lachten sie uns aus. Das kränkte uns. Die Männer waren einberufen worden, wir aber kämpften freiwillig. Und sie wagten es, uns Weiberregiment zu nennen. Deshalb schworen wir, wir werden besser fliegen als sie.
Nach nächtlichen Einsätzen mit bis zu 7 Flügen waren die Pilotinnen zu Tode erschöpft.
Sie hatten nicht einmal die Kraft, aus dem Flugzeug zu steigen. Nach einem Kampfeinsatz bekamen sie per Dekret ein 1/2 Glas Wodka. Ohne diesen Wodka konnten sie nicht einschlafen und zitterten noch nachträglich vor Angst. Deshalb standen ihnen 100 Gramm zu. Danach beruhigten sie sich und konnten schlafen.
Bald nannten die Soldaten die jungen Fliegerinnen liebevoll Schwestern oder Himmelsgeschöpfe. In manchen Fällen allerdings übertrieben die jungen Frauen ihren Stolz. Heute kann Irina darüber lachen, aber vor 70 Jahren war es bitterer Ernst.
Zum Essen gingen wir immer nur in Reih und Glied. Und unser Regimentshund Bobik begleitete uns und bellte alle Männer an. Waren wir mit dem Essen fertig, gingen wir in Reih und Glied wieder zurück in die Unterkunft. Aber einmal geschah es, dass 2 unserer Mädchen, Studentinnen der Fakultät für angewandte Mathematik, in der Kantine ihre Kommilitonen trafen, ebenfalls Mathematiker. Und sie gingen nicht mit uns in Reih und Glied zurück, sondern ließen sich von den Jungs begleiten. Sofort beriefen wir eine Komsomol-Versammlung ein und beschuldigten die beiden, sie würden die Moskauer Universität in Verruf bringen. Die Mädchen weinten und schwuren, dass sie nie wieder in ihrem Leben mit Männern reden würden. So hart waren wir damals.
Ich vertiefe mich in die Fotos, die mir Irina zeigt. Auf einem Bild stehen 2 junge Frauen lachend vor einem kleinen Flugzeug und halten den Propeller fest. Durch die Pilotenhauben mit den hochgeschobenen Schutzbrillen wirken sie modern. Das rechte Mädchen ist besonders hübsch. Ob sie den Krieg wohl überlebt hat?
Zhenya Rudneva war ein ganz besonderer Mensch. Studentin der Fakultät für angewandte Mathematik an der Lomonosow-Universität. Sie war in unserem Regiment Chefnavigator. Über der Halbinsel Kertsch, in der Nähe der Krim, wurde sie abgeschossen und verbrannte mit ihrem Flugzeug. Nach dem Krieg wurde ein kleiner Planet nach ihr benannt. Und über uns fliegt nun der Planet Zhenya Rudneva.
Irina bittet mich, nochmal die Heizkörper anzufassen.
Wird die Heizung endlich warm? Nein? Sie frieren nicht, sie sind jung. Aber mir ist kalt. Als ob man alles erzählen könnte. Ich möchte Ihnen diese beiden Bücher schenken.
Irina
gibt mir zwei Bücher und schreibt hinein: Ich schenke Ihnen einen Teil meines Lebens. Moskau, Oktober 2015. Sie ahnt, dass sie nicht mehr lange lebt, will sich von der Seele reden, was sie bedrückt, und erzählt mir von dem berühmten Befehl 227. Kein Schritt zurück. Kein russischer Soldat darf sich in Gefangenschaft begeben. Dieser Befehl wurde erlassen, als die Rote Armee sich noch panikartig auf dem Rückzug befand. Das war im Juli 1942.
Flucht vor dem Feind wurde hart bestraft. Du hast kein Recht zu fliehen. Du hast die Pflicht, dein Land zu verteidigen. Das war ein harter Befehl. Mit solchen Zwangsmaßnahmen gelang es erstmals, der Massenflucht Einhalt zu gebieten. Die Losung war: Erschieß dich lieber, aber lass dich nicht fassen.
Tatsächlich erschossen sich viele sowjetische Soldaten, die in eine ausweglose Lage geraten waren, beispielsweise im Kessel von Kiew. Aber nicht alle brachten das fertig.
Als wir bereits in Ostpreußen kämpften, trafen wir auf deutsche Konzentrationslager, in denen sowjetische Kriegsgefangene saßen. Abgemagert, bleich, ohne Essen. Wir öffneten die Tore und die Gefangenen kamen heraus. Alle in gestreiften Hosen. Sie weinten, lächelten uns zu, sandten uns Luftküsse. Sie hatten es bis zur Befreiung durch die Rote Armee geschafft. Dann wurden sie in Züge gesetzt und in die Heimat gebracht. Und dort kamen sie in unsere Lager und sind alle gestorben.
Zum ersten Mal zittert ihre Stimme. Fühlt sie sich mitschuldig an dieser Tragödie? Ich frage sie nach der Losung Za Rodinu, za Stalina. Fürs Vaterland, für Stalin. Sie stand auf allen Plakaten, Hauswänden und Lokomotiven. Mit dieser Losung auf den Lippen gingen Millionen sowjetischer Soldaten in den Tod.
Вот об отношении, когда меня спрашивают, вы как, за Сталина пошли вы вот так, за родину, за Сталина?
Wenn ich gefragt werde, haben Sie für Stalin gekämpft, antworte ich, nein. Schon damals begriffen wir, welchen Preis wir bezahlen. Wir haben für unser Volk gekämpft, für die Menschen, die in den Schützengräben umkamen, für unsere russischen Menschen, die in den Lagern saßen.
Dabei haben Millionen an Stalin geglaubt und für Stalin ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Vielleicht überlagern spätere Erkenntnisse ihre wahren Gefühle von damals, wer weiß. Am 4. Mai 1945 flog die kleine PO2 zum letzten Mal einen Angriff, 60 Kilometer von Berlin entfernt. Lange Zeit wurden die Probleme verschwiegen, mit denen sich die Rückkehrer nach den 4 Kriegsjahren konfrontiert sahen. Über ihre schweren Traumata wurde nicht gesprochen. Ihr Heim war vielleicht zerstört, die Familie umgekommen. Viele waren zu Krüppeln geworden, zu Alkoholikern. Sie standen draußen vor der Tür.
Als der Krieg zu Ende war, hatten wir alle Angst. Was soll nun aus uns werden? In der Armee hatten wir zu essen bekommen und Geld. Im zivilen Leben würde das alles wegfallen. Wie sollen wir weiterleben? Alles, was ich vor dem Krieg an der Universität gelernt hatte, war wie ausgelöscht. Ich saß im Hörsaal und verstand rein gar nichts. Im Krieg war ich die ganze Nacht geflogen und hatte tagsüber geschlafen. Aber hier saß ich am Tage im Hörsaal auf einem warmen Stuhl und nickte sofort ein. Ich hörte nur von ferne das Bu-Bu-Bu des Professors und verstand kein Wort. Das ist mein Ende, dachte ich.
Du weißt nie, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet, was Gutes oder was Schlechtes. Das ist Irinas Lieblingssprichwort. Sie hatte Glück. Mit der beharrlichen Hilfe eines Kommilitonen fing sie an, die Gesetze der Physik zu begreifen. Sie schrieb eine Doktorarbeit und habilitierte sogar. Da war sie schon verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.
Bis zum 86. Lebensjahr habe ich gearbeitet, ununterbrochen. Ich habe an der Universität Vorlesungen gehalten, im wissenschaftlichen Laboratorium gearbeitet, die Sektion geleitet. Meine beiden Kinder wurden erwachsen, heirateten, und mein Mann und ich waren in dieser großen Wohnung hier allein zurückgeblieben. Nach seinem Tod 2006 bin ich innerlich zusammengebrochen. Keiner brauchte mich. Da sagte mein jüngerer Sohn Kolja zu mir: Guck doch mal aus dem Fenster, wie schön der Himmel ist. Was hast du nur für dumme Gedanken? Willst nicht mehr leben? Er hat mich zurückgeholt.
Noch einmal hatte Irina Glück. Sie konnte die große Universitätswohnung behalten. Hier lebt sie jetzt zusammen mit ihrem Sohn Kolja, der für sie sorgt. Haushälterin Anitschka kocht, wäscht und macht sauber. Irina geht es besser als vielen anderen Frauen, die im Krieg waren und nicht so gut versorgt sind.
Unser Rektor hat solche alten Leute wie mich, die 60 Jahre an der Universität gearbeitet haben, nicht entlassen. Wir haben die Stelle eines Konsultanten bekommen. Ich muss nicht unbedingt ins Institut gehen. Ich werde angerufen. Oder es kommt jemand, um sich mit mir zu beraten. Und so nehme ich noch am Leben teil. Ich kann nicht existieren, ohne etwas zu tun. Meine Hauptlosung war immer: Solange ich lebe, arbeite ich. Solange ich arbeite, lebe ich.
Trotz ihres hohen Alters und ihrer körperlichen Gebrechen interessiert sich Irina noch für Politik. Sie ist eine stolze Patriotin und überzeugt, dass Russland die Sanktionen überleben wird.
Wir schaffen das. Wir kaufen keine Lebensmittel mehr im Ausland ein. Wir stellen unsere eigenen her und müssen lernen, wie man das macht. Bei den Medikamenten gibt es noch Lücken. Aber die Hälfte stellen wir schon selbst her. Autos, Motoren, Flugzeuge machen wir alles selbst. Und Raketen. Wir überleben aus eigener Kraft, nicht auf fremde Kosten.
Ich wage nicht, der 96-Jährigen zu widersprechen, obwohl ich weiß, dass es um die russische Wirtschaft lange nicht so rosig bestellt ist, wie Irina glaubt. Sie, die Patriotin, möchte nicht, dass Russland schlecht dasteht, wünscht sich sehnlich, dass endlich bessere Zeiten für alle kommen.
Manchmal habe ich Angst vor einem neuen Krieg. Wir haben diese Kriege erlebt. Wir wissen, wie sie anfangen und wohin sie führen. Niemand will Krieg. Auf die, die ihn beginnen, schlägt er zurück. Traurig, dass die Menschen nicht friedlich zusammenleben können. Ich liebe gute Menschen, kluge, gebildete, arbeitsame. Davon gibt es viele auf der Welt. Das Böse kommt nicht vom Menschen, sondern von der Politik. Manchmal bin ich schon ganz schwach und denke, es ist Zeit zum Sterben. Doch ich rapple mich immer wieder auf. Nein, sage ich mir, ein bisschen will ich noch leben. Und bitte Gott, dass er mir einen leichten Tod schickt und mir meine Sünden verzeiht. Um mehr bitte ich nicht.
Zum Abschied erzählt mir Irina noch eine Geschichte.
In Ostpreußen geschah es, dass eines unserer Flugzeuge über einem deutschen Dorf abgeschossen wurde. Und es kamen deutsche Frauen und zogen unsere russischen Mädchen aus den Trümmern und retteten ihnen das Leben. Und wir haben ihnen etwas zu essen gegeben, als sie hungrig waren. Sie traten an unser Lagerfeuer, auf dem wir uns was kochten, und standen schweigend da. Wir legten ihnen auf einem Pappteller genauso viel Essen, wie wir selbst hatten.
Die russischen Nachthexen, Irina Rakobolskaja und ihr Fliegerbataillon von Antje Letz. Es sprachen Elisabeth Findeis, Shirin Brendel und Johannes Lange. Ton und Technik Matthias Illner und Sabine Glunzinger, Regie Günter Maurer, Redaktion Nadja Ode. SWR 2016. Nur wenige Monate nach diesem Interview, genauer gesagt am 22. September, verstarb Irina Rakobolskaja. Sie wurde auf dem berühmten Neujungfrauenfriedhof in Moskau begraben. Auf ihrem Grabstein ist ein Kranich eingraviert.